Lieber Herr, es war wieder ein Tag, der uns viel Arbeit brachte. Und Sorge und Mühe. Und es gibt auch schwere Gedanken, die uns bewegen im Blick auf unser eigenes Leben. Und doch willst du heute Abend uns begegnen. Wir möchten dich bitten, dass wir dich sehen und in dir Frieden haben. Und dass wir unser Leben unter deine Führung, unter deine Leitung stellen und dass du in unserem Leben wirken kannst und etwas machen zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Wir danken dir für dein Wort, das uns leitet und das unser Leben verändert. Amen. 1. Johannes 2, 1. Johannes 2, Vers 1 bis 6. Es ist beim Johannesevangelium und beim Johannesbrief, bei den drei Johannesbriefen wichtig, dass wir nicht zu viel Worte lesen, sondern langsam dran stehen bleiben, entlang gehen und auch wirklich uns hineindenken in das, was er uns sagen will. Es ist nur ein Abschnitt, in dem er uns über Jesus Christus und das Geschenk, das uns Christus gibt, einiges darlegt. Manche sind schon gleich ein wenig komisch berührt, wenn sie angeredet werden, meine Kinder. Und doch ist es eine ganz vertraute, liebevolle Anrede, die aus der damaligen Zeit, aus dem Kulturkreis, in dem er schreibt, verständlich ist. Dieses ganz zärtliche Reden mit jungen Christen, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Jetzt fangen wir mal wieder ganz von außen an. Heute, wenn Sie die Zeitung aufschlagen, ist überall das Problem, wie geht man gegen die schlimmen Tatbestände in der Welt vor. Da gibt es Rassendiskriminierung, Ausbeutung, Unrecht. Leute regen sich auf, dass da irgendeiner freigesprochen wird, dem man die Schulden immer nachweisen kann. Und da gibt es lauter Aufregungen und überall ist man dabei, das Böse in der Welt zu bekämpfen. Die jungen Leute sind ganz rigoros. Ich habe da Ihnen schon erzählt, dass mich das sehr geprägt hat, mit so jungen Punks zu reden. Die sagen, wir müssen die ganzen Industrien vernichten. Wir müssen all das kaputt machen, die Wirtschaft. Und erst dann kann man wieder leben in unserer Welt, wenn es keine Chemie mehr gibt. Also jeder hat irgendwo auf seinem Plan, wie kriegen wir in dieser Welt wieder normale, menschenwürdige Verhältnisse hin. Da müssen wir sagen, was ist eigentlich das Schwierige? Ich bin sehr dankbar in einem IDEA-Artikel, den Wolfgang Pulzer geschrieben hat aus Südamerika, wo er sagte, die Christen dort haben gegen die Theologie der Befreiung eingewandt, dass ja all die Regime, die wieder kommen, genauso ungerecht sind wie die Alten. Seit Jahrtausenden werden Revolutionen gemacht und die neuen Herren sind auch wieder so wie die Alten. Die Bibel setzt ganz anders an. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich wieder den biblischen Ansatz kriegen, in dem nämlich die Bibel sagt, jeder Mensch ist infiziert vom Bösen. Es wird ja gern so ein Spott gemacht und so ein Witzlein, dass man sagt, ja, die Christen sind halt gegen die Sünde und was ist Sünde? Wenn man ins Kino geht oder ein Mädchen küsst oder was ist denn Sünde? Und die Bibel setzt das ja ganz anders an. Sünde ist immer ein Handeln gegen Gott. Lesen Sie den Sündenfall in 1. Mose 3. Ein Empören des Menschen, ein Aufruhr gegen den lebendigen Gott und seine Lebensordnung. Und wenn wir einmal anfangen, in unserem Leben gegen das Böse anzugehen, merken wir, dass wir gar nicht weit kommen. Das war ja schon das letzte Mal das Thema. Und das ist das, was die Bibel von den ersten bis zum letzten Seiten behandelt. Wie wird man mit dem Bösen fertig? Für einen normalen Menschen, Bürger unseres deutschen Vaterlandes, ist das im Grund ein witziges Thema. Also mit was beschäftigen die sich heute Abend im Bibeltraining? Sind die eigentlich noch zu retten? Das Böse muss man einfach lassen. So reden Leute, die sich noch nie ernsthaft beschäftigt haben, in ihrem Leben gegen das Böse anzugehen. Und leider gibt es auch viele Christen, die nie begriffen haben, dass das Böse in uns gar nicht wegzudrücken ist. Wenn Sie also zum Beispiel auf einmal mit einem Menschen zusammenkommen, der, sagen wir, Probleme hat und sagt, ich möchte ein neuer Mensch werden, ich habe Eheprobleme, dann was machen wir jetzt? Jetzt schicken wir den in eine Beratung, da muss irgendein Fachmann her. Und Sie kommen nicht auf die Idee, dass es irgendwie doch zusammenhängt mit der Frage Ihres Lebens und ihres Glaubens, nämlich in der Bibel mit Jesus Christus. Oder Sie treffen einen Menschen, der sagt, ich komme von den Drogen oder vom Alkohol nicht los. Sie sagen, ach, was machen wir jetzt? Jetzt suchen wir einen Arzt. Und Sie kommen nicht drauf, dass das irgendwie doch damit zusammenhängen könnte. Die vielen Lebensprobleme, die wir haben, auch die vielen Schwierigkeiten, denen wir gegenüberstehen, die unser Leben kennzeichnen, das Böse, nämlich der Streit, der geschieht, die Spannungen in meinem Leben, und, was der Apostel Paulus beschreibt, dass ich Dinge tue, die ich gar nicht will. Dass ich mich an mir grün und blau ärgern kann. Ich kann mich selber ohrfeigen und ich verstehe mein Leben nicht und es reut mich am Ende, wie ich gelebt habe und wollte es doch gar nicht. Wahrscheinlich haben nur Christen angefangen, sich einmal dieser ganz tiefen Problematik zu stellen. Mein Leben ist nicht so, wie ich will und ich kann gar nicht mir Vorsätze machen. Das scheitert. Wenn ich am Jahresanfang sage, ich möchte das so machen, und das geht nicht. Und wir haben das oft besprochen, wenn zwei junge Leute am Traualtar stehen und sagen, wir wollen das und haben das uns so vorgestellt, das muss schief gehen, weil kein Mensch das sich so vornehmen kann. Darum ist unsere Trauungshandlung auch ganz anders. Es ist ein Fürbitte-Gottesdienst. Und wir reden von dem sehr hinfälligen Ja, das wir sprechen, das gar nicht sehr zuverlässig ist. Ein menschliches Ja, auf das Gott sein bestätigendes Amen legt. Das kann sagen wir. Aber wir wissen doch um diese menschliche Sünde, das heißt, wir kommen immer weg von dem, was wir eigentlich wollen. Wenn ich über die Autobahn fahre, dann sieht man manchmal rechts von diesem Parkstreifen, wie ein Lastzug von der Bahn runterkam und auf diesen Grünstreifen kam. Und das ist eine ganz verhängnisvolle Sache, wie man direkt noch sieht. Der Fahrer hat noch verzweifelt, probiert noch einmal den Wagen auf die Bahn zurückzulenken und er kam über diese Betonschwelle nicht mehr rüber und fuhr letztlich dann den Hang runter, die Böschung. Es hat ihn runtergezogen. Und das ist eine Geschichte, von der kein Mensch ausgenommen ist. Es gibt niemand, der nicht weggezogen wurde vom lebendigen Gott und er nicht Dinge tut, die wider Gott sind und die unser Leben zerstören. Sünde ist nie schön. Es gibt keine schöne Lüge und es gibt keinen schönen Betrug und es gibt keine Unreinheit, die unser Leben irgendwo zieren könnte. Es gibt keinen schönen Ehebruch und es gibt nichts, was schön wäre. Das kann irgendwo ein Reiz sein, das kann einer pikant im Film darstellen und dabei ist ein Betrug. Und das weiß jeder, der es erlebt, der die Tränen des anderen kennt, des Betrogenen, der Kinder und was alles in diesem Leben ja immer ist. Jede Mark, die falsch verdient ist, durch unrechten Handel gewonnen ist, wenn Sie einmal den sehen, der darum geprellt wurde, die vielen Geschäftsleute, die ihr Geschäft verloren haben, nur weil einer mit seinen Wechseln gefälscht hat. Die Sünde hat ja etwas unheimlich Gemeines und man sieht sie oft gar nicht so gemein, wie sie wirklich ist. Wie komme ich gegen diese Macht der Sünde an? Das ist ein Thema, das wir fortwährend verhandeln müssen. Wir sagten das letzte Mal, dass das in den Predigten, in den Bibelstunden in die Mitte hineingehört. Wir wollen nie so tun, als ob wir in der Kirche sitzen können und Ratschläge an die Politiker geben und an die Wirtschaftsführer und da so mitreden, weil wir sagen, das Ding ist viel, viel schwieriger. Wie mache ich das? Wenn wir Erziehungsratschläge geben, es geht eben nicht bloß mit Ratschlägen. Eheunterricht ist doch nicht bloß ein Problem, dass wir die Leute informieren, wie der menschliche Körper funktioniert und wie man im Zusammenleben ein paar psychologische Tricks anwendet, sondern wie werde ich mit dem Bösen fertig? Und wenn das Herz nicht verändert ist beim Menschen, und das kann nur Gott, muss eine Ehe schiefgehen. Und jetzt haben wir letztes Mal ja einiges dazu gehört. Das vom letzten Mal möchte ich noch einmal erwähnen. Erster Punkt, der mir wichtig ist, wir müssen ins Licht Gottes treten. Ins Licht Gottes treten. Das heißt, ich muss mich dem großen Anspruch Gottes beugen. Und wirklich Unrecht Unrecht nennen, Sünde Sünde. Es ist ja heute selbst unter Christen immer klar, was Sünde wirklich ist. Wir müssen einmal wieder merken, dass Neid Sünde ist und Hochmut Sünde ist. Und mein Leben zerstört und Eifersucht zerstört mein Leben und Habsucht. Und das fängt nicht an erst beim Jahreseinkommen von 500.000 Mark, sondern Habsucht können arme Leute haben, die nichts zum Nagen und Beißen haben. Habsucht. Habsucht ist ein Übel. Die Sünden der Zunge, die der Jakobusbrief so geißelt, die unser Zusammenleben vergiften, das, was aus unserem Mund rauskommt, müssen wir darunter leiden und merken, dass darum unser Leben so schwer ist. Eigentlich müsste das heute ja klar sein, wo wir in einer Welt leben, wo wir keinerlei äußere Nöte haben. Das ist eigentlich die schlimmste Ironie, dass heute Hunderttausende von Kindern abgetrieben werden wegen Sozialnot in unserem Land. Wenn das irgendwo in Afrika wäre, aber bei uns, das reichste Land der Welt. Also, aber das sieht man ja alles nicht, wie alles sich verdreht. Wir müssen wieder ins Licht Gottes treten und jetzt nicht über andere Dinge reden, sondern über die Sünde bei uns. Die Spannungen, die bei uns geschehen, dass wir uns ganz tief beugen, dass es sie belastet. Ich habe so eine spitze Zunge und verletze Menschen, dass es uns belastet, wie wir hier uns versündigen. Ins Licht Gottes treten. Lasst uns ins Licht treten und Sünde bekennen. Andere Menschen mögen sagen, das sind ja nur einige Schwächen meines Charakters. Wir wollen wieder sagen, das ist Sünde. Sünde, die mich dem Tod überantwortet, die mein Leben mit Gott zerstört, die mir die Verbindung mit Gott vernichtet. Sünde bringt unser Leben unter den Fluch. Und darum ist alles in unserem Leben so schwer. Erst wenn ich die Ursache sehe, kann ich wieder merken, wo es hin muss, ins Licht. Und es hilft gar nichts, dass man heute sagt, das sind doch unseren Zeiten, sehen wir das alles ganz anders und das ist harmlos. Damit berauben wir uns der Möglichkeit, überhaupt frei zu werden. Das ist gar keine Hilfe, wenn man jungen Menschen sagt, das ist bei allen so ein Problem. Das nützt nichts, wenn es bei allen ist, sondern Gott will unser Leben frei machen. Freimachen von allem, was unser Leben hindert. Und er will unser Leben wirklich so gestalten nach seinem Bild. Und Sünde kann besiegt werden. Sünde soll überwunden werden. Aber ins Licht. Und da war ja Vers 8 und 9 wichtig, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns. Wenn wir Sünde bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich darf hinzufügen, dass das nicht jetzt darum geht, um so fromme Vokabeln, die wir gebrauchen und sagen, ja, wir sind ja alle Sünder, sondern ganz konkret habe ich Ihnen letztes Mal gesagt, dass es die Schönheit einer Ehe ausmacht, wenn man voreinander ganz konkret sagt, es ist mir leid. Dass es im Zusammenleben unter Kollegen wunderbar ist, wenn sie morgen früh als ersten Schritt gehen und sagen, ich wollte mich wegen gestern noch entschuldigen, das hat mich heute Nacht sehr bedrückt. Vergib mir. Und wie sie es merken, wie es zu ihren Kindern die Brücke baut, wenn sie auch Sünde eingestehen. Auch im zwischenmenschlichen Beziehen. Das gilt auch für unsere Gemeinden, für unser Zusammenleben. Und auch ist das oft die Brücke zu einem anderen, dem wir helfen wollen, indem wir sagen, du, ich habe das in meinem Leben auch erst erfahren, weil ich hier an dieser Stelle, genau dort, wo ich es bei dir sehe, auch gesündigt habe. Es hat mein Leben furchtbar zerstört. Es ist sicher dann gut, wenn die jungen Leute merken, zu denen wir oft reden, auch in Fragen heute der Moral und des Zusammenlebens, und wir sagen, wir haben ganz schlimme Nöte durchlitten. Und das wollen wir euch ersparen. Wir sagen das nicht, weil wir uns reiner und vollkommener fühlen als ihr, sondern weil wir es bitter erlebt haben, wie es unser Leben zerstört hat. Sünde bekennen, auch in gewissen Fällen vor Menschen, ist das nötig und hilft uns dann, Befreiung zu bekommen. Also ins Licht treten, das ist das Entscheidende. Ins Licht. Sie wissen, dass der Paulus im Römerbrief ja sich hauptsächlich mit der Frage herumgeschlagen hat. Und er hat gesagt, das möchte ich mit euch noch einmal erörtern, bevor ich in die Weltstadt Rom hineingehe. Diese leuchtende römische Kultur damals, die hat ja so großzügig das herausgestellt, was der Mensch schön und gut ist. Denken Sie an die schönen Plastiken. Da war der Mensch dargestellt als ein Wunderwerk, der sportliche Mensch, der ästhetische Mensch. Und der Paulus sagt, in diesem Menschen wohnt eine Lebensart, die ihn nicht das vollbringen lässt, was er eigentlich will. Ob das Menschen akzeptieren, das soll sie jetzt gar nicht bewegen. Es gibt ja so viele, die sagen, das will heute niemand hören. Noch nie hat dieser ein Mensch hören wollen. Warum? Weil das so ist, wie wenn sie spüren, ich bin irgendwo krank, ich muss zum Zahnarzt oder ich habe hier einen Schmerz und soll den dringend untersuchen lassen. Und sie flüchten davor, weil sie fürchten, es könnte eine schlimme Diagnose rauskommen. Die Menschen heute wissen doch genau, dass das stimmt. Und sie müssen mit Geduld und Liebe immer wieder davon reden und ihre lieben seelsorgerlichen Dienste anbieten und auch sagen, wieder, ich stelle mich doch darunter. Heute ist doch niemand da, bei dem wir die Schuld abladen können. Es ist doch eine Tragik, dass die Leute bei Psychotherapeuten sagen, da kann man noch Lebensnöte beichten, alte Spannungen aufarbeiten, die mit Komplexen, mit den Eltern herrühren und alte Schuld, die uns noch in den Gefühlen belastet, abbauen, müsste eigentlich in der Seelsorge der Gemeinde sein. Ich möchte Ihnen bloß wieder sagen, wie aktuell dieses Thema doch ist, wie unsere Generation nichts weiter tut, als dauernd noch auf der Schuld der Dritten Reichsgeneration rumzuhaken. Ja, so richtig, aber wir Christen sagen, es gibt einen Ort, wo man sie begraben kann, da, wo Jesus Schuld bewältigt. Die Welt hat doch das Thema Schuld fortwährend auf. Bloß macht sie es mit dem Zeigen der Finger und wir sollen es anders bewältigen. Und sagen, es gibt einen Frieden, wo endgültig vergeben ist. Es ist so ungeheuer, dass jede Schuld vergeben werden kann. Aber ins Licht muss sie kommen, ins Licht. Denn Gott will uns frei machen von Sünde. Das, was in der Welt überhaupt nie gibt. Es gibt den Gedanken der Vergebung nie. Und das wird immer und immer wieder repetiert. Und selbst wenn man es nicht genau habhaft machen kann, dann kommt der Marinerichter Filbinger noch einmal und der kriegt es noch einmal hingeschmiert. Und so einer kann in unserer Gesellschaft nicht mehr dienen. Dass es Vergebung gibt in der Gesellschaft nicht. Das, was wir Christen verkünden, ist eine ungeheure Botschaft. Ein völliger Neuanfang und eine Vergebung. Und dass Jesus alle Schranken durchbricht und Huren und Schwarzhändler und Kriminelle an den Tisch nimmt, und sie zu seinen Brüdern und Schwestern macht, die so ungeheuer. Und wir sollen das wieder erkennen, dass das die Gemeinde ist, die sich sammelt. Verachtete, Unreine, die Reinigung Jesu erfahren haben. Anders kann man Gemeinde Jesu nicht bauen. Als eine Gemeinschaft, die Vergebung erlangt hat und fortwährend erlangt. Es stimmt nicht, dass es eine höhere Gnade gäbe, als diese Gnade der begnadigten Schuldner durch das Opfer Jesu. Das ist die Mitte der Gemeinde. Und bis an unser Lebensende bleiben wir das. Wir empfangen die Gnade der Vergebung. Jetzt in diesem Abschnitt, den wir hier gelesen haben, geht es um eine Frage, immer wieder, wie kriegt man jetzt aber ganz konkret, praktisch die Sünde unter die Füße? Also, wie werde ich jetzt mit meinen Unarten im Leben fertig? Es sind doch viele Dinge immer wieder bei uns, dass wir sagen, ich falle immer wieder in die alten Übel hinein, ich will das gar nicht mehr und wie kriege ich das hin? Wie machen Sie das eigentlich? Jetzt können Sie interessanterweise, wenn Sie mal alte Bücher lesen, merken, das ging durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, dass alle möglichen Verfahren probiert wurden. Da wurde probiert das Rigorose. Das heißt, man muss nur ganz strenge Ordnungen sich geben, die gesetzliche Lösung. Es gibt unheimliche Gesetze, dass Leute sagen, du darfst nicht mal mehr am Schönen dich freuen, so kriegst du die Sünde unter die Füße. Du musst auf alles verzichten, was das Leben schön macht. Das ist ein Quatsch. Paulus hat so klar gesagt, dass wir mit Ordnungen, mit Gesetzesverordnungen gar nicht das Böse unter den Griff kriegen. Im Gegenteil, es wird bloß noch schlimmer. Man wird am Ende sogar pharisäisch und guckt auf die anderen weg und fühlt sich als die reine Gemeinschaft. Das, was eigentlich in unserer christlichen Gemeinde sein soll, dass wir Sünde offen aussprechen, sagen, das ist bei uns eine Tatsache. Keine halbe Stunde, wo wir nicht sündigen. Müssen wir uns drunter stellen. Aber wie kriegen wir sie weg? Wie besiegen wir sie? Das ist jetzt wichtig. Die rigorose Weise hat keinen Wert. Die anderen, sie sagen, das lassen wir einfach, hat auch keinen Wert. Es gibt auch einen Gedanken, dass Leute immer wieder zu irgendwelchen Hilfsmitteln Zuflucht finden. Sagen, irgendwie kriegst du etwas, was deine Art doch verändert. Wie kannst du deine Art verändern? Wie kannst du das machen? Und da hoffen wir doch eins, dass einer sagt, ich bete nonstop. Steht aber nirgendwo in der Bibel, dass nonstop beten Sünde besiegt. Oder ich sitze Tag und Nacht in der Kirchengebäude, gibt alle verrückten Sachen. Zieh eine Kutte an, schließ mich in eine Klosterzelle ein. Die Sünde geht mit dir. Sie kennen den furchtbaren Kampf von Luther. Wie kriege ich das Ding los? Es ist eigentlich interessant, dass Johannes sagt, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt, aber ihr sündigt doch. Eine traurige Sache in unserem Leben kommt dennoch immer wieder das Alte vor. Dann hat doch das gar keinen Wert, da ist gar keine Veränderung mit mir passiert. Doch, ich habe einen Fürsprecher. Das ist alles. Das ist alles. Ich habe einen alten, ich habe mir so alte englische Kommentare von den Puritanern gekauft. Wissen Sie, was es waren? Bei uns im Kopf sind das so ganz knochenharte, wilde Gesellen gewesen, die damals Amerika aufgebaut haben, die Väter der amerikanischen Verfassung waren, gläubige Leute. Also ich habe heute Abend gedacht, ich wollte ihn nur aus diesem Puritaner-Kommentar vorlesen. Über 1. Johannesbuch, dicker Wälzer. Die haben gewusst, die einzige Kraft in deinem Leben ist nicht eine Veränderung deiner Natur, sondern dass Jesus, der Herr, in deinem Leben Wohnung machen will. Und er spricht für dich. Du hast überhaupt nichts zu fassen als Jesus allein. Wenn wir immer wieder das so betonen, sagen, das ist die Realität. Jesus steht da und wenn sie nach Hause gehen, tritt Jesus für sie als Anwalt beim Vater ein und sagt, für den lege ich die Hand ins Feuer, auch wenn er sündigt. Auch wenn er im Dreck rumläuft, er legt die Hand für mich ein. Und je mehr sie darüber nachdenken, dann sagen, ist das alles? Kriege ich nicht irgendwelche Weihen oder passieren da nicht irgendwelche mysteriösen Dinge in meinem Leben, irgendwelche Weihen oder Zeremonien oder irgendwas, was ich nicht begreifen kann? Das Einzige, was da ist, ist, dass Jesus dich lieb hat. Jesus sagt, aus dem Leben mache ich was. Und Jesus tritt vor den ewigen Gott hin und sagt, den habe ich erwählt. Und er ruft sie mit Namen und sagt, Herr, sieh die Sünde nicht an, für die bin ich gestorben. Ich möchte den zu Ehren bringen. Das ist die einzige Kraft in ihrem Leben, die sie verändert. Ja, was ist mit der Einwohnung des Heiligen Geistes? Der Heilige Geist ist ja nur wieder die Gegenwart Jesu in ihrem Leben, nichts anderes. Was wollen Sie denn noch Größeres haben, als dass Jesus in Ihrem Leben real da ist und sagt, ich lass dich nicht los. Und selbst wenn der Teufel dich am Wickel hat, ich lass dich nicht los. Ich möchte dein Eigen sein. Haben Sie Jesus so aufgenommen in Ihrem Leben? Sind Sie ein Eigentum Jesu? Haben Sie gesagt, ich möchte dir gehören, Jesus, auch wenn ich sündige. Ich möchte dir gehören. Wir haben ja oft das Bild schon verwendet dafür. Es ist wirklich wie, wenn Kinder Eltern gehören, die sicher auch noch alle Fehler machen, aber sie sind Kinder der Eltern. Aber noch viel schöner, dann, wenn sie auch sich bedrecken und schmutzig machen, sie bleiben Kinder der Eltern. Denn den Schmutz kann man wegwaschen. Die Sünde ist gar nicht so schlimm, weil der Dreck weggewaschen werden kann und Jesus dafür gestorben ist. Man kann das jetzt fast ein wenig anstößig formulieren und sagen, die Sünde ist gar nicht mehr das Problem, die kann weggenommen werden. Sondern ich muss Christus haben. Das klingt so, wie wenn wir dann sagen würden, das kommt gar nicht mehr so drauf an. Doch, die Veränderung meines Lebens ist ja dadurch geschehen, dass die Sünde mich nicht mehr reizen kann. Sie kann mich nicht mehr verlocken. Haben Sie das einmal erlebt? Ein Fürsprecher, dass Sie irgendwo früher mal in der Schule Riesenprobleme hatten und die Lehrer sagten so, den schmeißen wir von der Schule oder sowas. Sie glücklicher, sie waren immer so prachtvoller Musterschüler. Aber mein, Sie wissen, was das so geben kann. Und dann kommt plötzlich einer und sagt, nein, dem geben wir nochmal eine Chance. Und dann sagen Sie, das hat mich motiviert. Und Sie wissen genau, dass das die größte Kraft ist, die Leben verändert. Um Jesu willen möchte ich das neue Leben haben. Und deshalb spricht hier Johannes auch davon, dass wir ihn erkennen. Dass wir ihn kennen im Vers 3. Wir kennen Jesus. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie böse Menschen, schlechte Menschen, reden wir mal ganz derb, Leute, die ganz tief im Dreck stecken, verändern wollen, hilft überhaupt nichts, wenn sie denen lange Vorträge halten. Sie müssen sie zu Jesus führen. Und sie können dann einen Menschen, der mit allen Nöten behaftet ist und völlig mit der ganzen Welt im Streit liegt, können sie den zu einem total umgekrempelten Menschen machen, nur dadurch, dass er Jesus kennt. Und erlebt hat, wie Jesus wirklich ihm entgegentritt. Denn die Menschen wollen raus. Es gibt gar niemanden, der die Sünde liebt. Das sagt man nur so. Sie sehen sich danach. Und dadurch, dass der Fürsprecher da ist, der uns frei macht, ist das so wunderbar, dass nur dadurch die Veränderungen geschehen sind unter Menschen, wo Erneuerung des Lebens geschehen ist. Durch den Fürsprecher, durch Jesus, den man erkannt hat mit seiner großen Liebe. Jetzt achten Sie mal nochmal drauf, wie das bei Jesus war. Da war also das wirklich so, da tritt Jesus an so einen Tisch hin, wo da das ganze falsche Geld war, wo die Zöllner oder die Leute geschunden und betrogen hat und sagt, du, ich möchte in dein Haus einkehren. Und so ein Mann wie Zachäus, der sehnte sich irgendwo nach einem Neuanfang und erlebt dieses überwältigend, der sieht nicht die Schuld, sondern Jesus trennt das und schiebt das auf die Seite. Und er nimmt sein ganzes falsches Geld und gibt es zurück, wo er Unrecht getan hat. Das war die Motivation seines Tuns. Er will raus. Und gerade die überwältigende Vergebung, diese bedingungslose Vergebung, verändert das Leben. Und wir sagen es noch einmal, warum es heute so wenige überzeugte Christen gibt, das kommt nur davon her, weil Menschen nicht mehr die Vergebung Jesu erleben. Und wirklich Befreiung von Sünde erleben. Und dann ist es in der Tat so, dass wir plötzlich die Sünde gar nicht mehr wollen. Und wo sie in unserem Leben wieder hochkommt, da wollen, können wir sie nur schnell wieder bei Jesus vergeben lassen. Wir werden gar keine Freude dran haben. Haben Sie an einem Streit Freude gehabt? Haben Sie an einer unrechten Tat Freude gehabt? Die alte Natur hängt uns an, solange wir leben. Und das klärt auch manches, die wieder... Sie fragen doch immer, wie ist das? Ich bin eine neue Geburt. Die neue Geburt ist das, dass ich den Fürsprecher entdecke und weiß, ich gehöre ihm. Wir tragen unseren alten Leib bis zum Sterben, wir verwandelt werden in einen neuen Leib, aber dieses, was uns erneuert und was uns das Heimatrecht beim Vater gibt, ist die Fürsprache Jesu. Wir haben den Fürsprecher. Und ich finde das so gut, dass der Johannes einmal so klar das herausstellt, an dieser Stelle. Ich bin angenommen beim Vater nicht, weil ich sündlos bin. Werde ich auch nie. Der verderbliche Lehre der Sündlosigkeit. Leute, die sagen, seit einem halben Jahr habe ich nicht mehr gesündigt. Fragen Sie mal die Nachbarn. Wir wollen dann bis zum Schluss, aber ich möchte Jesus nicht mehr betrüben. Darum leiden wir erst recht an der Sünde, seitdem wir Jesus kennen. Und wissen, jedes Mal ist dies ein Stich. So wie wenn wir einen Menschen erleben, der uns sagt, wir geben dir nochmal eine Chance. Und dann enttäuschen wir das Vertrauen. Es tut uns so weh, dass wir dessen Vertrauen enttäuscht haben. Und das wird uns dann erst bitter. Den Fürsprecher sehen, der jetzt in der Ewigkeit beim Vater steht und beim Vater für uns bittet. Herr, strafe ihn nicht. Erbarm dich seiner. Ich liebe ihn. Ich lasse ihn nicht los. Das ist das wahre Wunder. Und sie können in die Welt hineingehen und dem elendesten Menschen nachlaufen. Und Evangelisation und Mission ist nicht vergeblich, weil der Fürsprecher Jesus für den letzten Menschen da ist. Und warum steht das da nicht allein für die unseren Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt? Weil es immer wieder Leute gibt, die sagen, meine Schuld ist zu schwer. Geht das auch für Mord? Ja, für die Schuld der ganzen Welt global. Und es ist jeder, der sich unter die Fürsprache Jesus drunter stellen darf. Und das macht deinen Evangelisationsdienst so dringlich. Geh du hin und rede. Sei nicht enttäuscht, wenn die Türen sich nicht öffnen. Jesus geht jedem Menschen nach und sucht ihn und will ihm das zusprechen. Lass doch den Blödsinn. Ich möchte doch dich befreien. Ich will dein Leben verändern. Will dir neue Kräfte geben. Und Schuld auslöschen und wegnehmen. Das ist die Versöhnung für unsere Sünden, für die der ganzen Welt, also auch für meine Schuld, die mich nachts nicht schlafen lässt. Und ich darf sie unter sein Kreuz legen und die Vergebung nehmen und danken. Es ist alles ausgelöscht und vergeben. Dass das ein Thema ist, das abgegriffen ist, ich weiß nichts. Bei mir ist nicht abgegriffen. Und für mich ist das jeden Morgen neu ein Wunder, dass er mich lieb hat und dass er mir vergibt. Und auch in unseren Gottesdiensten soll das so sein. Dass wir einander auch die Vergebung zusprechen. Und machen Sie doch jetzt bitte nicht die Dummheit, die so viele machen. Sie sitzen am Krankenbett und dann sagt eine alte Mutter, die spürt, dass es zum Sterben geht, ich habe so viel falsch gemacht. Oh Mutter, du hast alles so gerecht gemacht und du warst so gute Mutter. Sagen Sie, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und wir haben am Sonntag das Lied von Johann Albrecht Bengel gesungen, dieser große Bibelmann, der mal einen seiner Schüler von Denkendorf, so einen 14-jährigen Buben, gerufen hat, er soll ihm ein Bibelwort sagen und dem armen Buben fiel nichts ein, als dass er das sagt, das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und er hat noch Jahre später gesagt, das hat mir damals aus der Depression rausgeholfen. Dass ein Kind ihm das schon zuruft, es gibt Versöhnung. Wir leiden doch so an den wirklichen Versäumnissen unseres Lebens. Und dann wollen wir uns nicht trösten und sagen, wir haben doch manches recht gemacht, es war ja unsere Pflicht. Sondern dass Jesus auslöscht und für uns beim Vater eintritt. Wir können doch nie vor Gott hintreten, nur deshalb, weil Jesus dann dasteht und sagt, der gehört mir, für den bin ich gestorben, dem habe ich die Last abgenommen. Und das ist der Grund, warum wir nicht mehr sündigen. Was wollen wir denn noch? Es gibt Augenblicke, wo wir das vergessen, wo wir es auf die Seite schieben und dann in Sünde zurückfallen. Aber es geht immer dann, dass wir Jesus aus unserem Blickfeld schieben. Und darum ist das Wichtige, dass er von diesem Kennen spricht. Ich hoffe, dass Sie mal im Leben Liebe erlebt haben, wie das ist, lieben. Und das kommt ja davon her, dass man plötzlich einen Menschen sieht und dann ist man verknallt. Und dann irgendwo, ich liebe ihn. Ja, so bumms dann, nicht? Dann ist, ja, man liebt ihn. Und das ist ja irgendwo ein Blickkontakt, ein Sehen und dann springt der Funke über. Damals haben die Leute dieser falschen Lehre, mit denen sich der Johannes so auseinandersetzt, er redet ja ganz scharf gegen die Irrlehrer in der Gemeinde, die haben alles auf das kopfmäßige Wissen gestellt. Die haben gesagt, man muss eindringen, das war ja damals so eine Form der Anthroposophie, wo man die Geheimnisse der Welt erforschen musste und diese Lehren, wie das Gute, das innere Ich sich entfaltet aus den höheren Sphären. Der Johannes hat alles weggeschoben, er hat gesagt, Glauben ist Jesus erkennen, Jesus liebhaben. Und ihn erfahren, wie er dich sucht und deine Schuld durchstreicht. Merken Sie, dass er sich auf den einen Punkt zu bewegt. Nur wo Sie erleben bei sich, Jesus hat mir meine Schuld getragen und hat mich angenommen. Kennen. Die Bibel gebraucht immer das schöne Wort, auch für die Liebe. eheliche Liebe, vom Erkennen, diesem ganz tiefen einander nahekommen, so mit Jesus eins werden. Glauben ist ein Erkennen Jesu. Auch wenn ich viel nicht verstehe, verstandesmäßig. Aber ich kenne Jesus, ich habe Jesus in meinem Leben entdeckt, wie er mir die Schuld vergeben hat. An dem Punkt der Sünde meines Lebens. Ein dauernd neues Staunen über Güte und Liebe Jesu. Es geht mir so bei dem Lied, alles hat er mir erlassen, alles kaum kann ich es fassen, alle meine Schulden, Sünde trug er dort für mich auf Golgatha. Oder mir ist Erbarmung widerfahren. All die herrlichen Lieder, die wir da singen in der Freude an der Vergebung. Und noch ein letztes, dann sagt er, dass wir nicht mehr sündigen, das ist dann eine Frucht der Liebe. Wenn heute meine Tochter Annegret Geburtstag hat, dann wollen wir ihr doch Freude machen. Ich möchte sie da heute nicht verletzen. Ich möchte ihr Liebe tun. Die Ehe ist kaputt, wenn Eheleute einander Böses tun wollen. Das gibt's ja dann. Dann kehrt die Liebe in Hass um. Und dann lauert man, wie kann ich ihm nochmal einen zwischen die Rippen hauen. Dem werde ich nochmal aufs Butterbrot schmieren. Also mal kommen. Das ist das Ende. Da ist die Ehe schon futsch. Liebe will dem anderen nur Gutes. Ich möchte, sonst ist keine Liebe, wenn Sie nicht alles nur das Beste wollen. Wissen Sie doch, wenn Sie verliebt sind, wie kann ich dem noch eine neue Freude machen, nochmal was, nochmal ihm sagen, wie schön alles ist. Das ist das Motiv meines Handelns als Christ. Ich möchte Jesus lieb haben. Ich liebe ihn und deshalb möchte ich ihn nicht betrüben. Darum möchte ich alles nur tun, damit ich ihm Freude mache. Nicht um mich da was zu erkaufen, sondern einfach, weil ich ihn lieb habe. Weil ich so verknallt bin in diesem Liebesverhältnis, das ist die Motivation, warum ich nicht mehr sündige. Nicht, weil das eine Pflicht ist und nicht, weil man da in die Hölle kommt, das ist es eigentlich so. Sondern, weil aus der Liebe heraus die Kraft kommt und ich kann doch gar nicht mehr zurück, das sagt Johannes. Dann bleibe ich an seinem Wort und in seinen Geboten. Wäre furchtbar, ich würde nur so leben, solange meine Frau mich kontrolliert. Oder ich würde sagen, ich lebe nur so, wie meine Frau will, und wenn ich um die Hausecke rum bin, dann kann ich machen, was ich will. Es wäre keine Ehe mehr, wenn ich sage, ich will doch in allem ihr gefallen, auch wenn sie nicht da ist. Sodass ich für ihn lebe, für aus Liebe. Und jetzt merken Sie, nur aus dieser innigen Jesusliebe heraus kann das neue Leben kommen. Das neue Leben ist keine naturmäßige Veränderung, andere sagen komisch, ich habe immer noch so Regungen in mir, die habe ich. Aber kann ja auch mal geben, dass es gibt es auch in unserer Ehe, dass wir kämpfen und ringen und sagen, da gibt es Regungen, die wir niederhalten müssen, die meine Liebe zerstören. Wir kennen Versuchungen. Aber die Liebe ist letztlich der Anstoß, um der Liebe willen lebe ich. Und ich habe ein Ziel, auf das ich zulebe. Bleiben in der Liebe. Wer aber sein Wort hält, und das ist das Wort, das er gesprochen hat. Heute ist in der Gemeinde das Vertrauen ins Bibelwort erschüttert. Sie wissen gar nicht mehr, was Jesus gesagt hat. Hat Jesus überhaupt was gesagt und war Jesus nur ein ganz normaler Mensch und ist der Glaube aufgelöst? Gibt es keine Liebe zu Jesus mehr? Und dann gibt es kein Bleiben im Wort mehr und kein Gebot mehr, das uns führen kann. Es ist ganz einfach, was hier steht. Jesus lieb haben, sein Wort bewahren, in den Ordnungen bleiben. Wer sagt, dass er in ihm bleibt und in der Liebe bleibt, der soll auch leben, wie Jesus gewandelt ist, als eigentlich hier. Wie Jesus mit Menschen gesprochen hat. So schön, dass er uns ein Stück dieses Lebens auch vorgewandert ist, einfach. Wir wissen so viel, wie Jesus mit Menschen gelebt hat. Wie er mit seiner Mutter sprach und wie er mit seinen Brüdern lebte und wie Jesus mit den Menschen war und wie er zur Obrigkeit stand. Wir wissen so viel. Und da ist ihren Weg gewiesen. Ganz praktisch, wie soll man sich verhalten, wenn einer einem dauernd Unrecht widerfahren lässt? Oder was soll man da machen, wenn man mit bösen Menschen zusammenleben muss? Wir wissen doch, wie er gelebt hat. Und wer ihn liebt, der lebt, wie er gelebt hat. Und in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Der lebt in der Liebe. Und nur aus der Liebe geschieht das. Ich bin so froh, dass der Johannes uns dieses tut, dass er an ein paar Begriffen bloß stehen bleibt. Und Sie wissen jetzt, wie es immer mit dem Kreisen gesagt hat, man müsste eigentlich jetzt weiter kreisen. Man müsste jetzt noch mal ein paar Stunden Zeit haben und das noch mehr ausschöpfen, was er wirklich mit der Liebe meint. In ihm bleiben, ihn lieb haben und bei ihm sein. Noch zwei Stellen, Johannes 4, 34. Berührt sich auch mit dem Jesuswort. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. War schon bei Jesus das, dass er nach dem Worte Gottes lebt. Und das berührt sich, aber nicht aus Pflicht, nicht weil es eine Ordnung ist, sondern aus Liebe. Und Johannes 15, Vers 10 genauso.